Vielen Dank euch, dass ihr die Musik so schön gemacht habt. Das ist ja nicht so selbstverständlich, finde ich. Also vielen Dank dafür, dass ihr es gemacht habt. Genau. Und auch Anna, das hast du ganz freundlich gemacht, finde ich. Ist mir richtig aufgefallen. Das nimmt man so selbstverständlich, oder? Dass hier immer jemand sitzt und steht, sitzt wäre auch mal was Neues, und das so macht. Aber es ist gar nicht so selbstverständlich. Also von daher, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Wir haben einiges vor heute. Wir wollen ja auch noch Abendmahl feiern nachher. Und deshalb muss ich mich ein bisschen sputen und habe ein besonderes Thema heute auch. Oh, besondere Gäste haben wir auch. Hallo Peter. Schön, dass du da bist, sehe ich gerade. Nicht klatschen jetzt. Also. Sehr schön. Ich brauche erstmal einen Freiwilligen und ich habe mir Tommy ausgesucht. Tommy, wir kennen uns jetzt schon ganz schön lange, ne? Weißt du das eigentlich?
Ja.
Was tippst du, wie lange wir uns schon kennen?
2004, 16 Jahre.
2004 war ich in Frankfurt, Pastor, da habe ich dich eigentlich 2000, nie gesehen.
Nee, sorry, warte mal, 2008.
2008 war das?
Ja, 12 Jahre.
Wenn man sie so gut kennt, dann ja. Kann man sich auch schon mal sehr nahe kommen, oder?
Kann man, ja. Es gibt da so eine Distanz, die man da auch... Ja.
Ja. Wie heißt denn die Distanz?
So eine Corona-Distanz.
Okay, das war's schon, dankeschön. Das stimmt, es gibt diese Privatsphäre, eine Armlänge, ne? Das ist auch das Normale, was man so einhält, wenn man sich mit Leuten unterhält. Das empfinden wir, zumindest hier bei uns in Westeuropa, würde ich mal sagen, vielleicht auch in ganz Europa, als angenehm. Und wenn ich jetzt so nah, ich meine, jetzt habe ich mir extra Tommy ausgesucht, weil er riecht auch ganz gut und dann kann ich auch hingehen. Und das ist natürlich nicht bei jedem der Fall. Also da spielt ja eine Menge mit hinein. Ne? Wenn ich jetzt Leute habe, die mir vielleicht gar nicht so sympathisch sind, da gehe ich auch nicht so nah ran. Es gibt allerdings auch einige Personen, mir fällt spontan auch einer, da bin ich gerne sehr nah. Das ist jetzt nicht Peter zum Beispiel und auch nicht Tommy, also, sondern da bin ich gerne. Das hat ja viele Ebenen, dieses Thema. Und heute geht es um dieses Thema Nähe. Und man ahnt es ja schon, deshalb ist das ja auch hier Thema heute, dass es vor allem um die Nähe zu Gott geht. Und dass diese Nähe etwas ist, was wir unbedingt suchen, setze ich einfach voraus heute. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Ging es mir heute Morgen noch, dass ich dachte, vielleicht finden wir das gar nicht so schön, wenn da dieser Gott kommt zu uns ganz nah. Vielleicht ist das ja fast ein bisschen bedrohlich. So bedrohlich, dass ich jetzt unbedingt nochmal beten sollte. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist und dass wir uns dir nahen dürfen und sogar sollen. Und ich wünsche mir das jetzt, dass wir dich nah erleben. Du hast so viele Möglichkeiten, uns anzusprechen, uns zu bewegen. Das kann die Musik, die Moderation oder auch die Predigt sein. Ich bitte dich, dass du es tust und lade dich sehr ein dazu. Amen. Eine neue Predigtserie, sie handelt vor allem von den Dingen, die uns in unserem Glauben so ganz wertvoll sind. Und da bei dieser Beschreibung merkt man schon, es geht um unsere Werte. Alle paar Jahre predige ich wieder über diese Werte und da geht es darum, dass wir sie warm halten und dass wir es nicht vergessen, weil so ganz automatisch treten die so in den Hintergrund und sind dann vielleicht nicht mehr so vorhanden. Unser erster und wichtigster Wert lautet nämlich, wir suchen Gottes Nähe, als Gemeinde jetzt. Suchen Gottes Nähe, weil er ein liebender und barmherziger Vater ist. Wir leben in einer innigen und leidenschaftlichen Beziehung zu Gott. Und vielleicht denkt jemand, ja, sollten wir. Das wäre gut, wenn es so wäre. Und vielleicht passiert das manchmal. Aber das haben wir alles weggelassen und haben es extra nicht in diese Möglichkeitsform geschrieben, sondern wir haben es so geschrieben, wie wir wollten. Und vielleicht ist das auch eine Zielvorstellung. Das kann schon sein, aber das ist auch egal. Uns ist wichtig, das auszudrücken, dass wir eine Suche haben, ein Ziel haben und diese Nähe zu Gott ist das Ziel. Und sie drückt sich eben aus in so einer innigen und leidenschaftlichen Beziehung, wo man sich auch mal nahe kommen darf. Also das, wie ich das eben versucht habe, deutlich zu machen. Ich habe heute ganz untypisch für mich 5 Punkte für euch. Und diese 5 Punkte sind nicht nur einfach so Überschriften, sondern sie sind gleichzeitig Tipps, wie wir diese Nähe zu Gott besser erleben, besser finden, wie wir diese Nähe zu Gott einfach stärker leben können in einer innigen und leidenschaftlichen Beziehung. Ich habe sie schon alle aufgeschrieben, man kann sie jetzt also gleich alle auf einmal sehen. Und da, das sind alle nur ganz kurz, keine Angst. Aber vorher möchte ich euch, und das ist für einen Prediger wirklich das Allerschwierigste, eine Geschichte erzählen aus der Bibel, teilweise auch vorlesen, die wahrscheinlich fast alle kennen hier. Und die sie nicht kennen, die haben sie bestimmt aber trotzdem auch schon mal gehört. Also sie ist, glaube ich, Allgemeinwissen. Und wenn ich jetzt diese Tafel umdrehe, dann das wird schon reichen, um zu wissen, um welche Geschichte es geht. Soll ich? Okay. Jetzt bräuchte ich sie schon fast nicht mehr erzählen, ne? Ist das so? Ja, ich habe es selbst gemalt. Ja, ich kann sehr gut malen. Ein Mann hat... Was ist das? Wer war das? Ein wohlhabender Mann hatte 2 Söhne und es ist eine erfundene Geschichte, die hat Jesus erzählt, um etwas deutlich zu machen. Eine Beispielgeschichte, in der Bibel steht dann immer ein Gleichnis. Also es soll einen Punkt deutlich machen und die erzählt Jesus also seinen Nachfolgern und Bewunderern. Ein wohlhabender Mann hatte 2 Söhne und der jüngere Sohn, ich kürze das ein bisschen ab, der hat die Schnauze voll von seinem Vater, von dem ganzen Betrieb. Er will da raus und sagt, Vater, gib mir mein Erbe und dann hast du auch Ruhe von mir, ich nerv ja sowieso nur. Und gleichzeitig erklärt er ihm damit auch, eigentlich bist du für mich schon gestorben. Gib mir mein Erbe, lass mir das auszahlen und dann werde ich abhauen und auf eigenen Füßen stehen. Eine absolute und endgültige Loslösung vom Vaterhaus findet statt und er scheitert dann grandios, er verjubelt alles und irgendwann landet er im Schweinestall. Deshalb hier dieses Schwein. Und dort, das kann man dann nachlesen, dort erlebt er im Prinzip das Schlimmste, das Allerschlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann für einen Juden der damaligen Zeit, vielleicht auch noch für heute. Da sind die Schweine ja unreine Tiere und dann in einem Schweinestall zu landen, das ist praktisch, tiefer geht's nicht mehr. Mir ist überhaupt kein Beispiel eingefallen, was das für mich bedeuten könnte, aber ich glaube, wir können uns auch so ganz gut da hineindenken. Vielleicht so ein HSV-Fanshop oder so. Naja, aber das ist was. Das war noch schlimmer. Also, und da kann man nachlesen, in Lukas 15, Vers 17 steht dann, dort ging er in sich. Also dort, als er da bei den Schweinen saß, dort ging er in sich und dachte, bei meinem Vater haben sogar die Angestellten besser als ich hier. Ich gehe zurück und werde ihn um Vergebung bitten. Ganz reumütig werde ich zu ihm kommen und dann ihn darum bitten, dass ich da arbeiten darf. Ich will ja gar nicht mehr, ich will nur arbeiten dort. Ich habe ihm ja gesagt, für mich bist du tot. Und dann macht er sich auf den Weg und das werden natürlich schwere Schritte gewesen sein. Wir kennen das vielleicht, wenn wir irgendwo Mist gemacht haben, vielleicht was Blödes gesagt oder getan haben und wir ahnen, jetzt müssen wir uns dafür entschuldigen, wir haben es ja eben schon gehört. Wo ist er denn? Raphael, da, hat es ja schon gesagt. Und diese Stunden oder diese Schritte, oder wenn man danach hingeht, das sind keine fröhlichen Schritte, wo man dann noch pfeifen, ein Liedchen trällert, sondern das sind schwere. Und dann, wie wird das ausgehen, wie wird das weitergehen? Und das sind natürlich schwierige Momente. Und dann geht er da wahrscheinlich den Weg zurück. Jetzt kommt also die nächste Stufe dieses wunderbaren Bildes. Aha. Das ist das Vaterhaus. Da ist der Vater drin. Und den Weg ist er hingegangen und den Weg zurück. Und obwohl der gleich lang ist, wird er gedacht haben, boah, Dieser Weg kommt mir viel länger vor, weil die Schritte so schwer sind, weil es so anstrengend ist, darüber nachzudenken, wie wird er mich empfangen? Und diese Schritte werden ihn an seine eigene Schuld erinnert haben, an den Abschied und vielleicht auch an seinen Hochmut. Und als er es dann geschafft hat, in die Nähe des Hauses kommt, schon fast da ist, da erkennt ihn sein Vater und läuft ihm entgegen. Das ist der Vater, der ist mit den Armen oben. Und schon dort, fehlt noch ein Strich, so. Schon dort erkennt er ihn und nimmt ihn wieder auf, nimmt ihn in die Arme und lässt ihn fast nicht seine Entschuldigung sagen, wenn man das so liest. Er nimmt ihn entgegen und dieser Vater, der ist ihm entgegengekommen in dieser Beispielgeschichte, ist losgerannt, das war damals für Gutsbesitzer völlig, also es ging gar nicht, ein absolutes No-Go, seine Unterschenkel zu zeigen. Die durfte man nicht sehen, man hatte extra längere Gewänder, aber beim Laufen geht das ja nicht. Aber dass Jesus das so erzählt, dass er hingelaufen ist, bedeutet auch, alles andere ist egal. Das Allerwichtigste findet hier statt und nicht auf diesem Weg. Das Allerwichtigste ist, dass mein Sohn wieder da ist, dass diese Gemeinschaft wieder zustande kommen kann. Alles egal, Hauptsache mein Kind ist wieder da. Und er nimmt ihn in die Arme und die Bitte der Vergebung auch entgegen. Und dann bekommt er sofort seinen Familienring. So einen Familienring, der allen deutlich macht, den Angestellten, den Zulieferern, den Schafen, allen deutlich macht, das ist mein Kind. Der hat alle Rechte, die ich auch habe. Das ist mein Kind. Soweit die Beispielgeschichte, die Jesus erzählt. Ich vermute, dass ich sie niemandem zum ersten Mal erzählt habe. Ist ein bisschen frustrierend, aber so ist das. Also der erste Punkt lautet Bereitschaft, Nähe zuzulassen. Am Mittwoch saßen wir mit ein paar Leuten bei uns zu Hause, hatten eine Besprechung und da sagte jemand zu mir, wenn ich nicht weiß, warum etwas geschehen soll, es Änderungen geben soll, dann bin ich auch nicht motiviert, sie zu tun, dann bin ich nicht dabei. Das ist ziemlich absolut, aber ich kann das schon nachvollziehen. Die Frage, die sich da stellt, ist die Frage nach Motivation. Was ist meine Motivation? Und ich habe hier in diesem Fall zwei Motivationen aufgeschrieben, warum es sinnvoll ist, eine Bereitschaft mitzubringen, Nähe zuzulassen zu Gott. Und die erste Motivation ist, das sagt schon unser erster Wert, Gott ist ein liebender und barmherziger Vater. Wahrscheinlich der Ort, an dem es meiner Bestimmung als Mensch am besten geht, wo ich mich wahrscheinlich am sinnvollsten, am zufriedensten, am friedvollsten fühle überhaupt. Und die zweite Motivation ist, dass wenn ich diese Nähe erlebe, schließt sie eine Lücke in meinem Herzen, in meiner Persönlichkeit. Viktor Frankl, das war ein Wiener Arzt und Psychotherapeut, der bis 1997 gelebt hat, der hat einmal gesagt, oder die Entdeckung gemacht, so habe ich das nachgelesen, dass viele Menschen gerade in der Konsum- und Überflussgesellschaft des Westens an einer abgrundtiefen Sinnlosigkeit leiden und nicht selten davon krank werden. Eine innere Verödung hat sie beschlichen, eine seelische Leere, eine Art existenzielles Vakuum, wie Viktor Frankl das nennt. Es ist wie ein Loch, das die unbeantwortete Frage, wozu, einen Menschen in die Seele frisst. Also Menschen, sagt der Viktor Frankl, haben in sich so etwas wie so eine offene Steckdose und warten darauf, dass da der richtige Stecker kommt. Das ist ein Bedürfnis, was gestillt werden muss. Und später sagt er noch einmal, je weniger Menschen um so etwas wie einen Sinn in ihrem Leben wissen oder ein Ziel ihres Weges, umso mehr beschleunigen sie das Tempo, in dem sie diesen Weg zurücklegen. Also ich finde, viel besser kann man unsere Gesellschaft im Moment überhaupt nicht beschreiben. Es dreht sich, und das hört man ja immer, alles wird schneller und man kommt nicht hinterher. Vielleicht liegt das auch in meinem Alter, das kann sein. Aber so dieses Gefühl, man hört das häufiger, ach, alles wird schneller und früher und plötzlich wird die Vergangenheit ganz groß. Und tatsächlich ist das ja so. Heute sagte mir noch jemand vor dem Gottesdienst, ach, im Gottesdienst ist immer so, oh, jetzt müssen wir mal zur Ruhe kommen und endlich mal abschalten, so viel Stress und so. Und das ist nicht nur jetzt so, sondern es ist auch in der allgemeinen Diskussion, in der allgemeinen Öffentlichkeit so, dass dieser Wunsch, zur Ruhe zu kommen, in unserer Gesellschaft so groß ist wie vielleicht noch nie, zumindest solange ich das mitbekomme. Einfach mal zur Ruhe. Es ist zu viel. Allen steht es bis hier. Wenn ich so in meiner Generation frage, sind alle eigentlich zu sehr beschäftigt. Einen Termin zu finden vor 2022 wird sowieso nichts. Also das ist ein echtes Problem. Und trotzdem kann es passieren, dass wenn die Leute dann die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen, genau das Angst macht. Genau das dann eine ganz große Angst macht. Ein Freund von mir hat das mal so gesagt. Er hat gesagt, ich will gar nicht zur Ruhe kommen, weil sonst müsste ich ja über mein Leben nachdenken. Genau das fasst es gut zusammen. Und dann würde man vielleicht feststellen, wie leer manches in einem ist oder wie groß dieses Loch, dieses Vakuum, diese Suche nach Erfüllung, nach Glück oder nach einer Grundmotivation oder nach einem Sinn in uns schon ist. Man sehnt sich nach Frieden und ahnt schon, wie viel wir dadurch gewinnen könnten, wenn dieses Bedürfnis gestillt werden würde. Bin ich bereit, die Nähe zu Gott zuzulassen, egal was passiert, weil ich ahne, dass er mir genau diesen Frieden und diese Ruhe schenken wird? Bin ich bereit dazu? Zweiter Punkt, Vertrautheit. Diese Geschichte vom verlorenen Sohn B, also der zweite Teil, ist vielleicht die traurigste Geschichte, die ich überhaupt im Neuen Testament kenne. Ja, vielleicht eine der traurigsten. Der ältere Sohn, der war noch auf dem Feld, als das passiert und der ihm ein großes Fest ausrichten wollte. Und als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und dann lese ich mal vor ab Lukas 15, Vers 25. Er rief einen Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber du hast mir noch nicht mal einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, das gehört doch auch dir. Und jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Sohn war die ganze Zeit da. Und doch irgendwie nicht so richtig da, oder? Und der Vater, das ist jetzt wieder der Vater, der ist auch ihm entgegengegangen. Rausgegangen. Traurig finde ich diese Geschichte nicht, weil er so reagiert, wie er reagiert, sondern traurig finde ich diese Geschichte, weil der ältere Sohn eigentlich die ganze Zeit in der Nähe des Vaters ist, und trotzdem nicht nah ist. Auch er kommt ihm entgegen, geht zu ihm hinaus und dann muss er sich anhören, wie ungerecht alles ist und deutlich wird, ich habe eine Beziehung zu dir, Vater, das ist eine Dienstbeziehung, aber keine Vertrauensbeziehung. Ganz nah und doch ganz fern und ganz sicherlich nicht das, was wir in diesem Wert, den wir beschrieben haben, als innige und leidenschaftliche Beziehung bezeichnen. Und das kann es auch in einer Gemeinde geben. Da weiß man gar nicht so genau, wann habe ich denn das letzte Mal mit Gott geredet? wann habe ich in der Bibel gelesen, aber meinen Dienst, den habe ich noch gemacht. Das ist ja auch nicht schlecht, also ich will ja nichts dagegen sagen, das brauchen wir ja auch als Gemeinde, aber es kann nicht sein, dass Gemeindearbeit diesen Preis hat. Weil es zuerst immer um die Vertrauensbeziehung geht und nicht andersrum. Und bei diesem Wert Vertrautheit geht es natürlich ganz groß, oder steigt in mir jedenfalls ganz groß die Frage auf, ja und jetzt, wie füllen wir diesen Wert? Wie kann das Ganze mit Leben erfüllt werden? Wie macht man das denn? Jetzt, sei mal vertraut mit mir. So, schwierig, ne? Und dann noch mit Gott. Und jetzt kommen erstmal zwei Antworten, wo ihr denkt, ah ja, klar. Aber denkt drüber nach. Die erste Antwort lautet Bibel lesen und die zweite heißt reden, also beten. Reden mit Gott. Es macht mich mit ihm vertraut, wenn ich über Gott lese. Wenn ich in der Bibel über Gott lese, von Gott lese, dann macht es ihn mit mir vertraut. Oder auch, wenn ich mit ihm rede. Die Nähe, die wir suchen, ist vertrauensvoll. Und nicht auf ein Dienstverhältnis beschränkt. Wer regelmäßig in der Bibel liest, wird Gott besser kennenlernen. Regelmäßig ist ein großes Wort. Ne? Einmal im Jahr ist auch regelmäßig. Aber wie lesen wir in der Bibel? Monatlich? Wöchentlich? Täglich? Stündlich? Ist das so selbstverständlich, ein vertrauensvoller Umgang für uns? Wenn wir das tun, entsteht auf jeden Fall eine Verbundenheit mit Gott. Ich kenne ihn und er kennt mich. Und wenn ich grundsätzlich an diesen guten und liebenden und barmherzigen Vater im Himmel glaube, weil ich ihn kenne, dann wird es mir sogar leichter fallen, manche Stellen in der Bibel, die tatsächlich auch schwierig sind, einfach zu akzeptieren, weil es für mich nicht in Frage steht, dass Gott ein liebender und barmherziger Vater ist. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann. Mein dritter und kürzester Punkt, Erfahrungen würdigen, positive und negative. Ich möchte euch kurz was vorlesen, was ich vor einer Woche und einem Tag gesagt habe. So frage ich euch nun vor Gott und vor dieser Gemeinde. Rieke, willst du Torben als dein Ehemann von Gott annehmen? Diese Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung führen, willst du ihn lieben und dein Leben mit ihm teilen, mit ihm lachen und weinen, mit ihm reden und schweigen und dein Leben lang bei ihm bleiben? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe. Hat sie gemacht. Zum Glück. Manchmal kommen dann so Gedanken in mir hoch, wo ich denke, was ist denn, wenn sie mal Nein sagen oder so? Mag man sich gar nicht vorstellen. In guten und in schlechten Zeiten. Ganz bewusst wird das in diesen Trauversprechen ja immer mit hineingenommen. Willst du mit mir lachen und willst du mit mir weinen? Früher hat man gesagt, in guten und in schlechten Zeiten, wollen wir zusammenstehen? Entscheiden wir uns rational, ja, jawohl, das machen wir und alleine kriegen wir es nicht hin, deshalb sagen wir ja mit Gottes Hilfe. Jede Ehe, jede Beziehung ist wie eine Wanderschaft. Manchmal wandere ich ja und dann gibt es Anstiege, Die sind echt hart, da muss man da hoch. Und wenn man abends dann ankommt irgendwo, dann erzählt man nicht von den schönen, sanften Wegen, sondern der Anstieg, den haben wir. Oder steinerne Meere durchschritten. Das war für manche, haben wir schon gemacht, eine Herausforderung, ich glaube für fast alle, aber dann hat man es geschafft, da kann man Jahre später noch drüber reden. Oder als wir nur gestritten haben. Oder als du plötzlich ganz andere Lebenspläne im Kopf hattest. Und wenn man die durchlebt hat, durchschritten hat, dann kann man hinterher sagen, ja, das war wirklich hart. Das war wirklich schlimm. Und das brauchen wir nicht kleinreden. Das war eine Herausforderung. Aber jetzt haben wir es durchschritten. Diese Erfahrungen würdigen, positive, aber auch die negativen. Die Erfahrungen, die ihr mit Gott gemacht habt. Wer von euch würde sagen, dass er in der letzten Woche Gott so nah war wie noch nie zuvor? Wenn ich frage, wann hattet ihr eine ganz tolle Zeit mit Gott, das mache ich manchmal, dass ich Leute frage, dann schauen die meisten Menschen, die mit Christus unterwegs sind, weit zurück. Warum sind diese Erlebnisse nicht näher an uns dran? Vielleicht vergessen wir sie einfach. Vielleicht teilen wir unser Leben nicht bewusst mit Gott. Aber wenn wir diese Erlebnisse würdigen, dann können wir sie aufschreiben, wir können sie erzählen und dann gehen sie auch nicht so schnell vergessen und verloren. Also lasst uns diese Erfahrung würdigen. Vierter Punkt, Energie, hier steht nur Energie, Energiefluss nehmen und geben. Diese Nähe zu Gott ist ganz wichtig. Er sucht uns, das darf man nicht vergessen. Er hat alles getan, um diese Nähe zu erleben, aber sie geschieht nicht automatisch, nur freiwillig. Er hat uns zuerst geliebt und uns gesucht. Diese Geschichte von den beiden Söhnen, die beschreibt ja vor allem die Nähe zum Vater. Der Jüngere war nah und wollte weg und der Ältere war nah und dann doch nicht nah. Echte Nähe erlebt der jüngere Sohn erst, als er in die offenen Arme des Vaters läuft und begreift, ich bin gar kein Angestellter und ich kann niemals Angestellter sein, weil ich einfach Sohn bin, Kind bin. Und dass er angenommen ist und dass ihm vergeben wird. Wir glauben, dass Menschen, die mit Christus unterwegs sind, erfüllt sind vom Heiligen Geist und mehr Nähe geht ja gar nicht, als dass Gott selbst in mir drinnen wohnt. Mehr Nähe geht ja gar nicht und trotzdem kann dieses Suchen bestehen bleiben. Weil wir immer wieder uns so auf unsere eigenen Wege aufmachen. Dieses Wort Sünde, das ist ein ganz großes kirchliches Wort, ja, biblisches Wort und hier sogar in der Region so ein Alltagswort, bedeutet, man kennt das vom Fehmarnsund zum Beispiel, Trennung von Gott, alles, was mich von Gott trennt. Und wenn wir an eine Welt glauben, die grundsätzlich nicht mit Gott verbunden ist, sondern getrennt ist und in dieser Welt leben wir, dann wird uns, wenn wir nichts dafür tun, die Nähe zu Gott zu suchen, dann wird es sich über kurz oder lang so anfühlen, dass wir Gott uns immer weiter entfernen. Die Rahmenbedingungen sind geschaffen, dass wir Gott finden können. In Apostelgeschichte 17, Vers 27 sagt Lukas, mit allem, was Jesus tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott ist erreichbar. Man könnte auch sagen, Gott ist nah, wenn wir wollen. Mein letzter Punkt, Zeit in die Zukunft planen. Wie können wir jetzt diese Nähe zu Gott suchen? Ohne Zeit zu investieren, wird das nicht funktionieren. Echte Zeit scheint der Schlüssel zu allem zu sein. Und am besten fange ich da an, wo ich schon spüre, das tut meiner Beziehung zu Gott gut. Wenn ich da was habe, wo ich schon eine positive Erfahrung gemacht habe, ja, dann schlag in dieselbe Kerbe und investiere dort Zeit. Unbedingt. Und diese Beziehung ist auch nicht abhängig von unseren Emotionen. Ah, ich glaube, Gott ist ganz weit weg, weil ich spüre es nicht. Also wenn Gott davon abhängig wäre, dann wäre ich mein Gott, weil es ja meine Emotionen sind. Gott ist nicht von meinen Emotionen abhängig. Ich habe ganz intensive und vielleicht die intensivsten Zeit mit Gott erlebt, als es mir emotional überhaupt nicht gut ging. Diese schwierigen Zeiten. Eine innige und liebevolle und leidenschaftliche Beziehung zu Gott kann ich finden, wenn ich die Nähe zu Gott zulasse, wenn ich Vertrautheit aufbaue und erlebe, wenn ich die gemachten Erfahrungen würdige, wenn ich Energie bekomme und gebe und wenn ich Zeit für diese Nähe in Zukunft konkret plane. Und warum das Ganze? Weil es mir Ruhe und Frieden und Erfüllung gibt. Allerdings bleibt es halt so ein ständiges Suchen und auch so eine ständige Entscheidung, jawohl, das möchte ich auch gerne. Ich möchte das gerne. Und dann ist natürlich die Frage, wo stehen wir gerade? Wenn wir uns jetzt mal, das ist der Vater, ich mal irgendein Zeichen. Wann war denn der Sohn dem Vater nah? Der war ja ganz nah, also das ist wieder der Vater. Dann war er ja hier nah, hier unten nicht, und der war ihm gar nicht nah, obwohl er räumlich ganz nah war. Und jetzt ist die Frage, die wir uns stellen können, wenn wir uns so ein Bild vorstellen mit irgendwelchen eigenen Tieren oder Bildern, wo stehen wir denn gerade so? Sind wir gerade auf so einer Tendenz in diese Richtung, weg vom Vaterhaus? Oder bewegen wir uns gerade dahin? Eins wird ja deutlich, Gott lässt uns gehen. Alles freiwillig, er lässt uns gehen. Aber er geht uns entgegen, wenn wir uns zu ihm auf den Weg machen. Wo stehen wir gerade, wo stehe ich, wo stehst du? Wo stehen wir gerade in dieser Beziehung zu unserem Vater? Gottes Nähe suchen ist uns viel wert. Deshalb ist es der erste Wert, weil wir wissen, daran hängt alles. Alles, was unser Glauben ausmacht. Und heute ist vielleicht der Tag, wo ihr sagen könnt, jawohl, ich will den nächsten Schritt machen. Egal, wo ihr seid. Wo ihr gerade auf diesem Bild, auf diesem Schema seid. Egal, wo, ich möchte gerne den nächsten Schritt machen, um noch mehr in die Nähe Gottes zu kommen. Vielleicht bedeutet das, manche Dinge auf den Tisch zu packen und zu sagen, Gott, hier sind Dinge, die sind zwischen dir und mir gelandet und ich bitte dich um Vergebung. Vielleicht bedeutet das ganz konkrete Planung, oh, ich möchte wieder mehr in der Bibel lesen und ich weiß, es ist für mich ein Angang und ich will es konkret planen. Vielleicht wollt ihr in der Fastenzeit auf ein bisschen Schlaf verzichten und dafür ein bisschen Zeit mit Gott verbringen, weil ihr sie sonst am Tag nicht unterbekommt. Ich lade euch ein, nachher beim Abendmahl tatsächlich hier vorne hinzukommen und vielleicht auch mit eurem Gang hierher zu dokumentieren, ich möchte das gerne, ich möchte dir näher kommen, mein liebender und barmherziger Vater. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich finden lässt. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du liebevoll und barmherzig bist, dass du voller Gnade und Güte bist und dass wir, wenn wir dich suchen, wenn wir uns aufmachen zu dir hin, dass wir den ganzen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern dass du uns immer entgegenkommst. Das hat dein Sohn gesagt in dieser Geschichte. Und deshalb ist das auch wahr. Lass uns das erleben, bitte. Amen.